Es ist mir eine große Ehre, eine große Freude, hier zu sein. Gabriele bekommt gleich noch eine kleine SMS von mir.
Aber nicht, während wir hier sprechen.
Nicht, während wir hier sprechen. Ich bin ganz gut im Multitasken, aber nur, wenn mich niemand dabei beobachtet. Schauen Sie, das ist so, das war immer schon so, ich handle dann, wenn ich eine Dringlichkeit verspüre. Und die Themen entwickeln sich. Es sind auch so viele Themen gar nicht da. Also es sind, ich habe immer schon eine ganz besondere, besonders ausgeprägte Form von Abscheu und Wut verspürt gegen alles, was sich mit Menschenverachtung verbinden lässt. Das habe ich nicht erst erfunden für mich in den letzten Jahren, das war immer schon so. Diese Themen, die mich beschäftigen, waren immer schon da. Und wann immer ich glaube, okay, jetzt kocht der Topf über, dann richte ich auch meine Worte entweder an ein Publikum im Konzert, das ist keine einfache Situation für niemanden, das ist mir klar, oder eben auf anderen Plattformen und die sozialen Medien, das funktioniert natürlich schneller. Das macht mir auch in gewisser Weise auch, sagen wir mal, performativ Spaß, natürlich thematisch überhaupt nicht. Da funktioniert dann das Kommunizieren anders. Aber wer nur digital kommuniziert und analog nichts tut, ist die Worte nicht wert, die sie oder er spricht.
Nun benutzen Sie die sozialen Medien sehr stark. Das ist auch ganz normal und auch ganz naheliegend. Nun wird aber auch gerade diesen Medien ja viel Verantwortung zugeschrieben, dass viele Dinge schieflaufen in der Gesellschaft, in unserer, aber auch in allen anderen Gesellschaften auf dieser Welt, weil es eben so einfach und so schnell geht, auch Hass und Lügen zu verbreiten.
Ich glaube, Facebook als gesellschaftliches Schlangengift zu bezeichnen, wäre noch zu nett. Zu was diese Medien geführt haben, ist ja an Horror und an Abgrund gar nicht so leicht mit Worten zu fassen, was da eigentlich passiert. Ich meine, es ist ja wirklich leicht. Also, fangen wir mal so an. Was passiert psychologisch mit dir, wenn du weißt, jeder Tweet, jeder Post, jeder Auftritt, jedes Video, alles ist ja eine Art Performance. Ich performe nach außen. So, wenn ich jetzt heute hier zu Ihnen spreche, sehe ich Sie. Ja, ich kann in etwa abschätzen, wie viele sitzen hier. Es gibt, so ein Abend hat einen Anfang, ein Abend hat ein Ende. Es gibt einen festen Rahmen. Das alleine macht schon Druck. Ja, jetzt kommt das Radio hinzu. Ich kann aber auch hier später erfragen, wie viele haben es gehört. Also irgendwie gibt es eine Art Kontrolle. Ein Tweet kann theoretisch nicht nur von den XYZ-Followern gelesen werden, die mir folgen. Rein theoretisch muss ich damit rechnen, dass x Milliarden Menschen, die diese Plattform nutzen, das lesen, was ich schreibe. Bei Facebook sind es noch viel mehr. Das heißt, was passiert da psychologisch? Und jemand, der sich nicht unter Kontrolle hat, wenn man glaubt, dass man das Recht dazu hat, jeden rassistischen Scheißdreck, der einem sozusagen im Kopf rumschwirrt, rauszuballern und dann wird das nicht nur gehört, sondern man bekommt ja in seinen Blasen ja auch noch das Gefühl, ich darf das. Und ein ganzes Land, auch mit Hilfe dieser sozialen Medien, aber auch mit Hilfe unserer, sagen wir mal, analogen, alteingesessenen Mainstream-Journalistenwelt, dazu gebracht wird, psychotisch darüber zu diskutieren, dass unsere Neurechten behaupten, sie dürften ihre Meinung nicht mehr frei äußern, dann muss man schon fragen, okay, wo sind wir hier gerade eigentlich? Ja? Und die Tatsache, dass wir seit Monaten darüber reden, aber nicht jede einzelne Zeitung auf Seite 1 abdruckt, dass in diesem Land im Jahr 2019 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zurücktreten müssen, weil sie von Rechtsradikalen bedroht werden, ist für mich eine in 24 Jahren meines Lebens in diesem Land mit unerträglichste politische Gleichzeitigkeit, die ich erlebt habe. Und das führt dazu, dass mein derzeitiger Aggregatzustand mit dem Wort wütend ganz gut beschrieben sein kann.
Sie sagen, es hat immer was mit Performen zu tun, wenn man sich als Künstler auch im Netz äußert. Sie sind nun als Musiker gewohnt zu performen. Sie wissen, wie das funktioniert. Was kann denn überhaupt die Kultur, die Musik erreichen, um diese Leute davon abzubringen, ihren Hass abzusondern oder den anderen Menschen das zu erschweren, dass sie diesen Hass und diese Lügen glauben.
Also das kann sie nicht. Ja, und ich werde mit einer Beethoven-Sonate weder die Welt retten noch sonst was tun. Musik ist ja, das Schöne an Musik ist, wenn ich Ihnen jetzt die Hand entgegenstrecke und sage, legen Sie mir Musik in die Hand, könnten Sie das gar nicht. Ferruccio Busoni, eine Art Idol für mich und ein großer Held, nannte sie tönende Luft. Musik ist frei, Musik ist ein Zustandsbeschreiber. Musik ist kein Wahrheitsersatz, Musik ist kein Politikersatz. Musik kann uns daran erinnern, wer wir sein können. Sie kann aber auch sehr wohl missbraucht werden. Sie ist wahrlich nicht nur der Weltvereiner und der Friedensstifter, zu dem wir Musiker oder unsere Welt sie gern erklären. Sie kann genauso und wird genauso für Spaltung genutzt, wie fürs Vereinen, für Krieg genutzt, wie für den Frieden, für Hass genutzt, wie für Liebe. Sie ist das, was wir mit ihr machen. Sie ist Luft, sie ist unser Miteinander. Sie wird die Welt nicht retten. Das müssen wir schon noch selbst tun, solange die Welt und die Natur es uns erlauben.
Dann haben wir aber heute Abend hier so ein Programm, wo wir uns schon alle die Mühe gegeben haben und auch in den Gedanken Stellung zu beziehen. Mit der Musik, die an sich, wenn sie klingt, natürlich erstmal nichts sagt, aber dass Kol Nidre am Anfang das Stück von Max Bruch, ein sehr politisches Stück geworden durch das 20. Jahrhundert. Max Bruch selber wollte einfach ein volkstümliches Stück schreiben. Wir werden nachher noch Musik von einem jüdischen Komponisten aus Wien hören, der im KZ umgebracht wurde. Also Musik an sich, die man dann in Erinnerung ruft, ruft auch die Umstände in Erinnerung. Und wenn man sie dann spielt, kann man allein dadurch, dass man sie spielt, schon auch aufklären, oder? Also wie machen Sie das selber? Wenn man Beethoven spielt, klar, Wilhelm Kempff hatte Beethoven auch vor SS-Offizieren gespielt, während die schlimmste Dinge beschlossen haben.
Was heißt, wie mache ich es? Ich bin dazu übergegangen, meinen täglichen Aktivismus, analog oder digital, nicht mehr zu verbinden mit, naja, ich tue es und übrigens, ich spiele auch Beethoven und Beethoven hat gesagt, komma das. Ja, so funktioniert das nicht. Das ist wohlfeil. Ich kann nicht mein Tun im Jahr 2019 begründen, ausschließlich begründen, mit einem Zitat oder einem Satz eines Menschen von im Jahr 1817. Das kann ich nicht. Das funktioniert nicht. Ich lebe hier und heute. Ja, hier und heute bekomme ich Anrufe von Freunden, die sich bemühen um andere Menschen und nicht nur mittlerweile nicht mehr dafür kritisiert werden, sondern mit dem Tod bedroht werden. Das passiert alles hier und heute. Ja? In diesem Land werden Mitglieder der Zivilgesellschaft mit dem Tod bedroht. Punkt. Und zwar nicht dafür, nicht nur, also zumeist Frauen, mit Öffentlichkeit oder ohne, und sehr häufig nicht mal dafür, wer sie sind, sondern sehr häufig dafür, was sie tun und was sie sagen. Auf dem Visier dieser Arschlöcher da hinten können wir alle landen. Alle. Das ist manchmal ein absoluter Zufallsprodukt. Manchmal, man hat was gesagt, man hat sich für einen Geflüchteten engagiert. Boom, man ist plötzlich im Fadenkreuz. Ja, das ist, nochmal, das ist die Zeit, in der wir gerade leben. Und das passiert hier und heute. Wer wäre ich jetzt zu kommen und mit Fidelio-Zitaten um mich zu werfen? Das hilft den Leuten nicht weiter. Ich muss denen schon ganz konkret zur Seite stehen und helfen, soweit ich es kann. Und das versuche ich zu tun. Und trotz allem, ich bin Musiker, das ist für mich wie Luft zum Atmen. Nur, ich habe das schon mal gesagt und ich wiederhole mich. Ich kann ohne Musik nicht leben, aber ich würde eher aufhören, auf diese schwarzen und weißen Tasten zu drücken, als aufhören, irgendwie Menschen zu helfen. Das meine ich durchaus sehr ernst.
Sie sind ein Bürger dieses Landes und Sie haben sich auch politisch eingemischt, zum Beispiel in die Klimadebatte. Sie haben ganz eindeutig die Regierung unseres Landes kritisiert dafür, dass sie zu wenig unternimmt. Woher nehmen Sie da auch die Selbstsicherheit, dass genau immer das Richtige zu wissen, den richtigen Ton zu treffen, das Expertenwissen richtig einzuschätzen? Vor allem natürlich bei Künstlern, bei Musikern. Heutzutage fragt man sich schon, die jetten durch die Welt, die kümmern sich nicht wirklich ums Klima. Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um?
Herr Michael, also erstens spreche ich mit Experten, so, das ist nämlich ganz einfach. Man kann jetzt Gespräch suchen. Zweitens ist in diesem Fall ist in vielen Dingen ja gar nicht so schwer. Es gibt also erstens so etwas wie eine Wissenschaft und zweitens, das ist ja auch so eine mediale, ein Freund von mir nannte das mal Gaga-Situation, ich will das Wort gerne übernehmen, da werden so ganz, ganz viele junge Menschen oder wir als Radikale bezeichnet. Ja, sind Radikalforderungen. Ich meine, brechen wir das mal runter, was fordern die denn? Die fordern das, was diese Regierung unterschrieben hat. Es wird gefordert, die Einhaltung eines Vertrages unterschrieben von einer Regierung, die diesen Vertrag gerade in die Tonne kloppt. Und die Deutungshoheit über diese Bewegung heißt, die sei radikal. Also ich meine, das ist eine thematische Verschrumpfung, die mir einfach wirklich, da schaue ich breit. Und zum Thema des Fliegens sage ich Ihnen ganz klar, ich kann so viel Ausgleich zahlen, wie ich will, was ich tue. Mir ist schon klar, was ich da tue. Ich bin ein international agierender Künstler. Die Reisen, die ich nicht fliegen muss, fliege ich nicht. Die Reisen, die ich fliegen muss, fliege ich. Wir müssen hier schon einen Unterschied machen. Das ist eine Stellvertreterdebatte. Es gibt ein wunderbares Buch des Zeitjournalisten Bernd Ulrich, wo er schreibt, es gibt Klimapolitik und es gibt Selbstheroismus. Und Selbstheroismus wird kein Klima retten. Ja, ich lebe in Berlin. Also ich meine, wenn Sie durch Berlin laufen, haben Sie das Gefühl, die Welt ist gerettet auf die nächsten 500 Jahre. Ja? Also ich meine, ich kann so viele vegane Salamibrote essen, wie ich will. Ja? Und dann, ich kann aufhören, Fleisch zu essen. Ich kann aufhören, jenes oder dieses zu tun. Das ist auch alles fantastisch. Und jede und jeder für sich muss Verantwortung übernehmen. Ich kann einen Teil meiner Flüge streichen. Ich werde nicht das Klima retten, indem ich 6 Konzerte weniger im Jahr spiele, damit ich nicht fliege. Viel mehr ist das gar nicht. Aber das ist eine Stellvertreterdiskussion. Bei nicht vorhandener Klimapolitik können wir uns unseren Selbstheroismus oben reinschmieren und es wird sich nichts ändern. Insofern, ich will mich an den Fragen ehrlich gesagt nicht beteiligen.
Ich habe jetzt noch ganz viele Fragen auf meiner Karte, aber nein, die Zeit ist abgelaufen.
Darf ich einen Satz nur sagen? Ich muss jetzt leider fahren gleich, aber obwohl, und dann verpassen wir uns wieder persönlich, aber sehr, sehr vieles, was in unserer Kulturwelt im letzten Jahr passiert ist und an Gesprächen, an Diskussionen darüber, wie Menschen sich engagieren, wie Künstler sich engagieren, wäre ohne das Notos-Quartett, das hier heute auftritt, überhaupt nicht geschehen. Ja? Also viele von uns, inklusive mir, wir sind nachgezogen. Einen Tag später oder 2 Tage später. Ich bin 2 Tage später nachgezogen. Was die 4 geleistet haben, war außergewöhnlich und das möchte ich doch mal hier einmal kurz fürs Protokoll abgeben.
Ja, danke schön.